von Gott überrascht werden. Ich habe ganz grosses Anliegen, gerade zum Start schon zu sagen, dass ich nicht nur überzeugt bin davon, sondern dass ich fast ein bisschen weiss, Gott wird dich überraschen. Und zwar heute Morgen. Und vielleicht hat er dich schon überrascht mit einer Begegnung, aber auf jeden Fall ist Gott da und hat ein ganzes grosses Anliegen, dir so zu begegnen, wie du jetzt gerade brauchst. Dir dort zu begegnen, wo es vielleicht dir auch nicht so schwer fällt, in der Adventszeit jetzt zu gehen. Es ist nicht immer für alle einfach. Aber ja, ein grosses Anliegen, dir zu sagen, Gott will dir begegnen und er will dich auch überraschen mit etwas Gutem. Die Predigt heute ist mir ein bisschen schwer gefallen, zwar im Text. Sehen wir nachher gerade. Ich bin locker daher und habe gemerkt, wow, das ist eigentlich nur ein happiger Text. Und zwar, gerade schon vorweg, es geht um die Ernsthaftigkeit eigentlich. Von dem können wir uns vorbereiten auf eine Überraschung. Können wir uns vorbereiten für eine Überraschung von Gott? Oder ist das einfach Zufall, Glück oder vielleicht sogar Pech, so, wenn Gott uns begegnet? Kann man sich vorbereiten? Das ist das Hauptthema so für mich. Ich habe vorletzte Woche habe ich müssen zu der Dentalhygieniker. Ich musste um 5 Uhr morgens aufstehen, weil sie weiter weg ist. Mitgefahren. Ich bin in die Tür gegangen, gerade so 3 Minuten, bevor ich dran bin. Und dann habe ich gedacht, Scheibenkleister, ich habe Zähne geputzt. Oh nein, das ist sowas Dummes. So. Ich konnte es dann irgendwie ein bisschen zweckbeugen. Ich konnte aufs WC gehen und dort hatte ich Zahnbürste. Und dann habe ich die Zahnbürste genommen, meine Zähne putzen, und habe überlegt, darf man die Zahnbürste behalten oder muss man die Retto legen. Ich habe es nicht Retto gelegt. So, anyway. Aber ich habe nochmal Glück gehabt. Und in dem Moment habe ich überlegt, ja, eigentlich Vorbereitung ist mega wichtig. Aber jetzt im Blick auf Gott, kann man sich denn vorbereiten, dass man fast ein bisschen wissen kann, jawohl, er wird mir genauso begegnen, wenn ich es brauche. Und er wird zur rechten Zeit die Zahnbürste mir bringen oder nicht. Weil es gibt ja übrigens eben auch die negativen Überraschungen. Ich weiss leider nicht mehr, ich habe gestern dann umstudiert. Aber irgendwie so ähnlich ist es gewesen. Frisch geheiratet. Abgemacht mit den Schwiegereltern. Verschrocken im Pyjama, dass da ja in einer Stunde ist. Und ganz nahend anfangen, das Nötigste richten. Und ich weiss nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, aber es gibt gewisse Besuche. Vor allem, wenn man den Besuch vielleicht noch nicht so gut kennt, wie die Schwiegereltern für heiraten, da wird man gleich ein bisschen Eindruck machen. So. Also, es sollte sauber sein. So. Und auf jeden Fall, wir haben uns alles Gas gegeben und so, und wir haben kaum angefangen, dann läutet es draussen. Und ich habe dann gemerkt, dass es wirklich eine tolle Art. Ich will es wirklich nicht negativ gesagt haben. In diesem Moment war es ein bisschen eine Herausforderung gewesen. Die Schwiegereltern stehen vor der Tür. Stumm vorher. Ja, wir sind da, um ein bisschen helfen. Ich weiss nicht mehr, wenn ich da, ich weiss nicht mehr, wenn ich das gemacht habe mit dem Pyjama und so. Aber es ist einfach treffend gewesen, so. Auf jeden Fall kann man sich dann vorbereiten auf positive und negative Überraschung, auch im Blick auf Gott. Jein. Ich habe ein Foto mitgebracht. Ich vermute, viele haben das schon mal gesehen in den letzten Jahren. Ein Foto, wo man jedes Jahr fast ein bisschen ins Herz eingehalten. Weil es mich einfach berührt. Was an Weihnachten passiert, ist vielmal genau das. Oder man könnte wahrscheinlich sagen, bei der Mehrheit von der weltweiten Bevölkerung, die Weihnachten feiert, oder? Sag's mal bewusst so. Das heisst, wir sind beschäftigt mit Weihnachten. Mit einem ganz wichtigen Ereignis, wo es darum geht, dass wir da feiern, wenn wir es gesungen haben, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Wo wir aber auch als eine geschenkte Zeit haben, um sie nutzen für Gemeinschaft, für Familie, fürs Miteinander. Und manchmal scheint es so wahrscheinlich aus Gottes Sicht, dass er da steht, neben uns steht, ganz nahe da steht. Und wir verpassen es irgendwie. Wir verpassen es, um was es geht. Und da geht's nicht ums Verurteilen oder nicht. So, also ich hoffe schwer, dass meine Familie so ein bisschen auf dem, auf dem Steg ist, weil ich liebe Geschenküberraschungen, sonst ist es eigentlich nicht so. Wer hat grundsätzlich gerne Überraschungen? Nimmt man es gleich noch wunder, nachdem man... Okay. Egal, was für ich. Das ist egal. Ich habe es eben eigentlich nicht so gern. Außer wenn so eine Cognac-Praline oder Weihnachtsgeschenk habe ich gern. So. Aber es soll kein Vorwurf sein, sondern es ist mehr die Frage, kann man sich vorbereiten auf Gottes Gegenwart? Und die Bibel ist da relativ deutlich, eben fast ein bisschen schwarz-weiß hart. Ich lese uns aus Matthäus 25, 1 bis 13. Ich sage jetzt bewusst ein Adventsgleichnis, wo Jesus gesagt hat, wenn das Reich Gottes oder der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei den 10 Jungfrauen. Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich die gleiche Übersetzung habe. Müsste ich noch schnell die Übersetzung bringen? Yes. Es ist nicht die ganz gleich, darum lese ich es jetzt da. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann sagt Jesus, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, an welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Also ich sage das nicht nur rhetorisch, ich hatte tatsächlich mega Mühe gehabt und ich habe in dieser Woche mehrmals, ich eigentlich voller Freude, manchmal finde ich es cool, so klare Worte. Ah, nichts graus, schwarz oder weiß, entweder bist du dabei oder bist nicht dabei, Punkt. Ich habe mich gefreut drauf, die Predigt und in dieser Woche habe ich ein paar Mal zu Jesus gesagt, können wir nicht den Text wechseln. Weil es ist saumässig hart so. Und dann ist mir so richtig zu Herzen gegangen, uns allen zu sagen, auch in die Weihnachtszeit, die vielmal eben nicht so einfach ist, auch gerade für uns, wo wir von Herzen mit Jesus unterwegs sind und uns manchmal fragen, bin ich denn auf dem rechten Weg? Und ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, vielleicht auch in meiner Familie, und jetzt haben wir ein Problem und mit manchen sind wir verstritten und die sehen ich nicht mehr oder was auch immer. Und da ist mir so richtig aufs Herz gekommen und ist mir wichtig geworden, Jesus hat nie das Anliegen, auch mit dem Gleichnis nicht, uns Angst zu machen. Es ist nie Jesus Anliegen, uns Angst zu machen. Was Jesus uns möchte auch nicht machen, ist, dass wir in die Vergangenheit zurückschauen und sagen, ja, schau mal, was du alles falsch gemacht hast, du bist eh nicht dabei. Es ist eh schwer, mir zu begegnen. Er will auch nicht, dass wir in die Zukunft schauen. Wir haben es so aufgeschrieben. Du wirst eh alles versauen. Mit deiner Art und so. Nein, Jesus ist eigentlich das Anliegen, uns heute Morgen zu sagen, es geht mir ums Jetzt. Und es geht mir darum, dass es wichtig ist für dich. Es ist wichtig, dass wir die Begegnung mit Jesus, die er uns will schenken, dass wir die nicht verpassen. Dass wir die Geschenke, die er uns machen will in unserem Leben, dass wir die nicht verpassen. Jesus ist gekommen, wie auch heute ist er da und sie ist wie ein Bild von dem Hochzeit. Er will uns gerne an eine Hochzeit führen und uns beschenken, wie das zur damaligen Zeit und scheinbar findet es teilweise auch jetzt noch statt. Das hallt da so ein bisschen, aber ich glaube, irgendwas ist ein bisschen rum bei mir. Sorry. Bei dem Hochzeit, das ist schon noch eine spannende Geschichte im Nahen Osten, dass der Bräutigam, also wir feiern es grundsätzlich eher zu Abend, weil es so heiß ist. Der Bräutigam geht vielmal noch Sachen regeln, zum Beispiel den Brutpreis feilschen. Und übrigens von unserer ersten Töchter, vom ersten Sohn, der einzige Sohn, geheiratet, seine Schwiegereltern auf Besuch sind, haben wir den Gartenplatz geputzt, wie verrückt. Und dann kommt meine künftige Schwiegertochter und sagt, warum putzen wir eigentlich, wie wahnsinnig, den Gartenplatz? Und dann kommt es mir gerade so und ich sage, ich denke wohl, dass wir ein bisschen mehr Kamel dann überkommen, wenn deine Eltern kommen. Das war lustig. Aber anyway, der kommt ein bisschen zu spät. Wahrscheinlich noch Sachen müssen erledigen, aber sehr oft kommen es eben auch sehr spät. Und es ist dann so das Prinzip, dass er vom Vaterhaus ausgeht, geht Brut holen. Nachher gehen sie ans Fest und Brut holen heisst eigentlich, dass er zu sich heimholt. Und die Brut wartet dort und schickt fangen ihre Freundinnen, die Jungfrau oder Brutjungfrau, wie man sie nennen, voraus mit der Fackel zum Bräutigam, der meistens nachkommt und man weiss halt nie wann, um ihn dann nachher ans Fest zu führen. Und weil es Nacht ist und aus Sicherheitsgründen werden die Türen verschlossen und Fremde werden nicht einlassen, weil es natürlich auch gefährlich ist. Genau, und das Bild braucht Jesus. Einerseits ist sonnenklar, das ist, so ist der Juden gegangen, wie wir es vorhin auf dem Bild auch gesehen haben. So ist der Juden gegangen. Sie haben jahrhundertelang auf den Messias gewartet, eigentlich. Und wo er dann gekommen ist, haben sie ihn nicht wollen oder haben ihn verpasst, der Jesus. Jesus hat selber predigen und gesagt, direkt, mehr oder weniger, schau, es ist eigentlich so, das Reich Gottes kommt jetzt und ihr seht es nicht. Aber gleichzeitig hat er das Gleichnis auch den Jüngern mitgegeben und gesagt, wenn ich wieder komme, am Ende der Zeit, als der Herr, wo euch die Ewigkeit holt oder auch das Gericht wird haben über dieser Welt, wo dann alles in Ordnung kommt, nachher, dann wird es auch so sein. Und er sagt aber gleichzeitig, und da kann nur Jesus ein Gleichnis machen, das für alle Zeiten gilt. Er sagt, heute gilt es auch so. Ich komme vorbei. Heute. Ich komme vorbei, täglich. Ich rede zu dir. Die Frage ist, bist du bereit? Und bei dem Bild ist es noch ein bisschen schwierig, wie man alles ausdeutet. Aber es ist so ein klares Bild, das Fest, da hat Jesus schon mehrmals gebracht und gesagt, eigentlich geht es darum, dass wir jetzt so zum Fest, zum himmlischen Vater eingeladen sind. Und viele wollen nicht. Und dann hat er in selben zum anderen Gleichnis gesagt, und jetzt ladet doch alle ein, die auf der Straße sind. Weil das war eigentlich das Ziel, dass alle Menschen von dieser Welt am Tisch vom Vater sitzen. Und alle sollen kommen. Und das ist das Ziel, dass man am Fest ist, vom Vater, im himmlischen Vater sitzen und das nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt schon, weil das Reich Gottes kommt, jetzt mit Jesus. Genau, und um da geht es eigentlich. Und die Lampen wirken das so ein bisschen, wie wenn sie Botschaft sind, die sie haben. Sie sind das Ziel, dass sie auf Jesus hinweisen. Und dann, Entschuldigung, jetzt möchte ich, glaube ich, einen Schluck Wasser haben. Jetzt habe ich mich abgeschluckt, weil das Wichtigste jetzt eigentlich kommt. Das Wasser vom Leben, danke vielmals, und vom Reden. Habe ich gerade schon mal gesagt, ich finde es immer blöffig, wenn Redner da Flaschen haben und dann immer wieder ein bisschen trinken, obwohl sie es gar nicht brauchen. Aber ja, es jetzt braucht. Anyway. Der entscheidende Punkt ist schon ein Bild. Der Unterschied. Und wenn man es richtig töricht, klingt ja eigentlich noch lieb. Eigentlich heisst es im Grundtext dumm. Und wahrscheinlich könnte man sagen, grottendumm. Blödsinnig dumm, gedankenlos dumm. Übersetzt sogar eine Bibel. Item, es gibt Schlaue und es gibt Dumme, Jungfrauen. Und es gibt noch einen Unterschied. Sie haben beide geschlafen, das heisst, sie haben beide lange Zeit müssen warten und beide haben nicht gewusst, wer genau kommt. Beide haben grundsätzlich Öllampen oder Fackeln dabei gehabt. Es gibt noch einen grossen Unterschied. Die einen haben sich vorbereitet. Durch den Geist Gottes. Ein Öl, das ist sowas von einem Bild von der Gegenwart Gottes, vom Heiligen Geist. Sie haben die Power nicht gehabt, um die Lampe am Brennen zu halten. Ihnen hat die Kraft gefehlt. Sie haben sich zum einen nicht vorbereitet, zum anderen haben sie die Kraft nicht gehabt. Und genau das ist ein Riesenbild für das, was auch heute gilt. Wie können wir uns vorbereiten auf das, dass Gott uns begegnet? Und zwar so, wenn er es will, dann, wenn er es will. Und in allem hinein, ohne Krampf. Weil es nützt gar nichts. Es gibt ganz viele Leute, die verkrampfen sich an dieser Stelle. Jetzt muss ich wahnsinnig machen, jetzt muss ich irgendwas machen, weil ich will ihn ja nicht verpassen und ich will nichts falsch machen und so. Aber wir wissen ja eh nicht, wie und wenn er kommt. Oder was dann er uns wird sagen. Wir können es ohne Krampf machen, auch aus dem Blick heraus, weil uns der Geist Gottes gegeben ist. Weil der Geist Gottes nicht bloß uns äußerlich hilft, sondern in uns hineinlebt, wenn wir an Jesus glauben. Er ist da. Und darum können wir eigentlich ganz gelassen sein und trotzdem, und das ist die Nachricht, die uns zum Nachdenken soll machen, es ist möglich, dass Gott uns alles gibt und wir es nicht nutzen. Gerade das Gleichnis nachher, in Matthäus 25, geht es darum, dass drei Knechte ganz viel Talent bekommen. Und ein von denen von drei vergräbt die Talent. Also da steht Geld und Reichtum und alles, haben wir so ein bisschen. Und dann kommt der Besitzer viel später wieder zurück und fragt alle, was habt ihr etwas gemacht mit dem? Und da geht's. Habt ihr etwas gemacht mit dem? Und mir kommt es manchmal so vor, oder mir ist mal in einer Lüchtung gewesen, der Letzte, der eine, der hat alles vergraben. Und wo der hergekommen ist, hat es wieder alles gegeben. Da hast du alles unversehrt. Ich habe es nicht vorgeworfen, ich habe es nicht verhühnert. Ich habe es auch nicht falsch gebraucht. Und dann sagt Jesus zu dem Knecht, hinweg von mir, geh weg, das ist unmöglich. Es kommt mir so vor, wie wenn wir würden sagen, heute, Jesus hat mir den Heiligen Geist gegeben, er lebt in mir rein, weil ich mich für ihn entschieden habe, weil ich gesagt habe, ich will an dich glauben. Und wenn Jesus kommt, dann geben wir ihm den Heiligen Geist zurück und sagen, ich habe ihn nicht angelangt. Ich habe ihn nicht gebraucht. Er ist total unversehrt übrigens. Wirklich. Ich habe ihn nicht angelangt. So. Und Jesus sagt, sowas von blöd. Also neben dem kannst du gar nicht kaputt machen. Das ist die Quelle, das ist die Kraft, das ist die Gegenwart, die du eigentlich brauchst, um das Leben zu leben, das Gott für dich bestimmt hat. Und das Leben ist übrigens nicht nur Arbeit, wie es manchmal mir der Ido kennt, sondern das ist in erster Linie ein Fest am Tisch vom Vater. Jetzt schon. Und dann nachher ist es erst noch eine Kraftquelle, die uns für unser tägliches Leben die Weisheit gibt, die wir brauchen. Und wenn wir dann noch verletzt sind und nicht wissen, wie weiter, ist die Kraftquelle, die uns leitet. Und wenn wir dann noch merken, in mir innen sind noch Sachen, die nicht gut sind, dann ist die Kraftquelle, die unseren Charakter verändern kann. Ich habe ihn nicht angelangt. Das heisst, ich bin immer noch der gleiche. So. Und die Kraftquelle nutzen aus dieser Leben. Das ist eigentlich vorbereitet sein. Es Wissen, Gottes Geist lebt mit mir rein und ich rechne jetzt mit ihm und ich lebe mit ihm. Ich möchte ein paar Beispiele machen. Das eine ist das Thema Echtheit, das da drin hineinsteckt. Was Jesus uns sagt. Ernsthaft und vorbereitet sein heisst, dass wir echt Christ sind. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht. Noch eins weiter. Genau. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Der Punkt ist eigentlich da, dass sie keine Verbindung haben zu ihm. Und er zu ihnen. Er hat sie nicht gekannt. Das ist eigentlich die Frage von der Echtheit. Glauben wir nur an Jesus oder leben wir mit ihm zusammen? Wissen wir, was wir alles haben, und dann auf die Welt gekommen ist? Als kleines Kind, dann er am Kreuz gestorben ist, Karfreitag, dann er auf Verstanden ist an Ostern, dass er den Heiligen Geist uns gesendet hat, Pfingst 4. Wissen wir das nur oder leben wir in dem hinein? Das ist der Punkt. Und wenn Jesus sagt, ja, ich kenne dich gar nicht, sorry, dann haben wir die Verbindung nicht gehabt zu ihm. Und darum ist vorbereitet sein, heisst eigentlich echt leben, das heisst, das ist wieder die Frage von unserer Offenheit. Ich habe es für mich so ein bisschen aufgeschrieben, der Grad von meiner Offenheit entscheidet den Grad von seinem Wirken. Und in Matthäus 13 ist vom vierfachen Ackerfeld dreht. Dass wenn Gott redet, dann geht es manchmal auf den Weg und hat keine Wirkung, weil der Weg ist vertrampelt. Ganz viel ist kaputt gemacht. Die Leute interessieren sich gar nicht, was da jetzt da auf ihr Leben geht, wenn Gott redet. Oder unser Leben, unsere Herzenshaltung ist, oder unsere Echtheit, wenn man so will, ist manchmal wie, wie ein Felsen, wie wenn sein Wort auf Felsen geht. Und es heisst, es bildet sich keine Wurzeln und darum wächst es schnell. Man hat etwas gehört, man ist beeindruckt von Gott, aber es trägt keine Frucht, keine Wurzeln, weil es ist auf Felsen geht. Oder dann der Offenheitsgrad vom Dorngestrüpp ist das dritte Feld. Das Wort Gottes geht ins Dorngestrüpp, ja. Aber wir haben gar keine Zeit, und das ist dann wie das Bild. Eine Sorge von der Welt und Hektik und die Ablenkung, die sind groß genug, dass man das Wort gar nicht sieht und versticken alles, was Gott jemals geschenkt hat. Was wir vielleicht sogar heute gehört haben, was uns heute berührt hat, kann unter dem Dorngestrüpp Herz versticken. Und dann gibt es das vierte Feld, das ist das offene Herz, das sagt, hey, das, was du sagst, das ist mir wichtig, das darf in mein Leben nie kommen. Und Gottes Anliegen ist, dass wir nicht den Weg sind, dass wir bewusst sagen, ich will nicht ein vertrampelter Weg sein. Ja, ich habe viele Verletzungen gehabt. Ja, Christen haben mich enttäuscht. Ja, mein Leben hat schwer mit mir gespielt. Es sind ganz viele auf meine Erde vertrampelt. Aber ich vertraue darauf, wenn Gott in mein Herz redet, dass er auch das aufbrechen kann. Ja, es gibt ganz viele Ablenkungen, Dorngestrüpp in unserem Leben. Und in Weihnachtszeit gibt es doppelt viel. Ich bin selber auch am Schwitzen, zu meinen Kindern und alles richtig Geschenke finden. Aber Jesus, du bist da und hilfst mir sogar noch in dem hinein. Und zeigst mir, was das jetzt für ein Kind gut ist. Oder vielleicht auch nicht. War nicht. Wir wissen, der Geist Gottes ist da und er kann zu uns reden. Und in dem hinein wirklich zu merken, dass Jesus mit dem Gleichnis von dieser Jungfrau sagt, du musst dich wirklich entscheiden, was ist dir wichtig. Und dazu, da habe ich bin noch nicht lange da in Buchs gewesen, ist mir das einmal so richtig, vielleicht das erste Mal so richtig aufgegangen. Und zwar der Gedanke, wir haben als Pastoren haben wir viele Schulungen gehabt früher, und dann ist es darum gegangen, dass man die richtigen Prioritäten setzt. Was ich über das auch schon mal überlegt habe. Und dann habe ich mit meinem Freund viel mal Stilität gemacht und gesagt, was ist Prioritätenliste? Was ist zoberst? So. Und auf dieser Liste, Kunterbund war natürlich, wo ist die Familie, wo ist die Ehe, wo sind die Kinder, wo ist die Gemeinde, wo ist Freizeit, wo ist die Erholung und so. Und dann hat man eine Liste gemacht und sie war ziemlich klar, zoberst steht Gott. Also das ist auch mein Herzensanliegen. Zoberst steht Gott. Und dann das Zweite ist, was ist jetzt das Wichtigste? Erholung, oder? Nein, natürlich die Ehe. Nachher kommt die Familie. Auf dieser Liste, ich soll jetzt innerlich nachschauen. Und dann nach der Familie ist dann die Erholung. Also nicht wegen der Familie, aber wegen allem anderen. Und dann kommt die Freizeit und dann auch immer und so, oder? Und dann ist mir so richtig aufgegangen, wenn Gott Nummer 1 ist, gibt es keine Nummer 2. Weil, wenn man Gott als Nummer 1 setzt und sagt, okay, da habe ich jetzt Priorität gesetzt, jetzt gehe ich zu Priorität 2, dann tut man Priorität auf die Seite und dort sich auf das 2 konzentrieren. Und wenn man es 2 macht, gut, jetzt ist alles wunderbar, dann gehen wir zu den Kindern. So, kann man auf Tagesstunden verteilen vielleicht, oder? So, was auch immer. Aber eigentlich, wenn Gott Nummer 1 ist, ist alles andere nicht mal nur Nummer 2, sondern wenn Gott Nummer 1 ist, prägt es alles andere und bestimmt alles andere. Wenn Anbetung von Gott und Gott dienen das Wichtigste ist, dann prägt das mein Gebet für meine Ehe, dann prägt das mein Gebet für meine Kinder, dann prägt das mein Gebet für meine Erholung oder was auch immer. Wenn Gott Nummer 1 ist, gibt es keine Nummer 2. Und die grosse Frage ist, was ist eigentlich meine Nummer 1? So. Das zweite, die Herzenshaltung von diesen Jungfrauen ist Hingabe. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl Unsere Lampen gehen aus, aber die Klugen antworteten, das können wir nicht, unser Öl reicht gerade für uns selbst. So was so egoistisch. Ja, hallo, könnt ihr ein bisschen teilen oder irgendwie sagen, wir gehen ins Zweite posten, ich gehe jetzt mit dir, ich gebe es für einen, der Kreis dabei hat und so. Aber was Jesus eigentlich in dem Gleichnis sagt, ist, und wenn man das wieder mit dem Öl anschaut, ist, der Heilige Geist kann nur für mich sein. Für meine Berufung, für meine Aufgaben. Ich kann das nicht teilen, ich kann das auch nicht weitergeben. Jeder muss seine eigene Berufung leben. Jeder hat seine eigenen Aufgaben. Und die sind unter Umständen ganz, ganz, ganz verschieden. Aber die grosse Frage dann in dem hinein, wenn man zu den Schlauen hören möchte, wie kann ich jetzt diese Hingabe leben? Es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir es nicht teilen, sondern es geht darum, wie kann ich es wirklich nutzen? Und wenn sie in mir lebt, dann nachher geht es in die Richtung, dass der Heilige Geist mich eben darf leiten. Und ich werde Sachen machen, die ich am Anfang vielleicht gar nicht will. Zum Beispiel Prediger werden. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen, die ich eigentlich nicht will. Und nachher hinten drin haben wir merken, yes, es ist gut, es ist genau das Richtige. Und das gilt auch für dich. Und er kann sogar Sachen, wo wir falsch gelaufen sind, wo wir vielleicht gemeint haben, Gott hat gesagt, und nachher haben wir gemerkt, oh nein, es ist gleich falsch. Er hilft uns in dem Falschen hinein, etwas Wunderbares zu machen, vielleicht sogar so etwas Gutes zu machen, was gar nicht passiert wäre, wenn wir richtig gelaufen wären von Anfang an. Ich habe das dürfen erleben, als ich in ein Burnout gelaufen bin. Das ist jetzt schon wieder 7-8 Jahre her. Gott hat mich daraus herausgeführt. Viele haben gesagt, Prediger kann man gar nicht mehr werden. Das ist ein Job, der eigentlich tödlich ist für Burnout. Und Gott hat etwas Wunderbares gemacht. Ich durfte so viele Sachen lernen, wo ich heute drin leben kann. Und es ist sowas von cool. Und der Punkt, der entscheidende Punkt ist der, sind wir einfach bereit, um ihm vertrauen, dass er uns im Guten wie im Schlechten kann, immer wieder zum Guten führen. Und das führt mich zum dritten und letzten. Was die Jungfrau ausgezeichnet hat, ist, dass sie erwartungsvoll gewesen sind und geblieben sind. Und ich glaube, das ist für mich ein bisschen der Schlüsselpunkt auch im Vorbereitetsein. Erwartet mir etwas überhaupt von Gott? Und sind wir Leute, die Erwartungen haben, dass Gott tatsächlich Sachen macht? Und ich beobachte immer wieder auch bei Christen, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Dass ganz viel Leute, die an Gott glauben, sogar an Gott in sich hinein haben, aber letztlich nicht mehr mit Wunder rechnen. Und ich habe selber gemerkt, dass auch für mich gewisse Fallen sein könnten, weil was mir, und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber ich werde es in den nächsten 10 Jahren immer wieder erwähnen, das Haus dürfen haben, nein, ich das dann irgendwann schon ablegen, aber dass wir das Haus dürfen haben und da drin sein, das ist ein Wunderlauf, ein Wasserlauf für uns alle zusammen. Und wir haben einfach so viel, ja, ich darf jetzt nicht mehr erzählen, die Zeit ist ja fast rum. Aber ich war im Sabbatical 3 Monate. Und auch für uns als Leiter, als Pastorenteam oder Angestellte, war es eine mega Herausforderung die letzten 3 Jahre. Es war einfach viel Arbeit. Und eine Arbeit davon war auch die immer wieder, Gott, wir vertrauen dir. Wir wissen nicht, wie das jetzt alles gehen soll, aber wir vertrauen dir. Das ist eine strenge Arbeit. So. Vor allem, wenn es manchmal um so viel Geld geht oder so viele Gruppen geht oder was immer. Dann hatte ich ein Sabbatical 3 Monate, den Sommer. Und ich bin schon trainiert gegangen, so in die Richtung, unbewusst auch zum Teil. Dann denke ich, da, jawohl, und nachher läuft alles auf einem normalen Niveau. Also wenn ich wieder heimkomme, wir sind ja im Haus, wir haben gewisse Geldsorgen dann nicht mehr, habe ich gemeint. Wir haben gewisse Sachen in unserem Miteinander jetzt geregelt, wir haben auch Strukturen aufgebaut. Es wird sicher ruhiger werden für mich. Und ich habe mich ein bisschen gefreut auf diese Zeit. Ich habe es schon in der ersten Woche gemerkt. Keine Chance. Wir brauchen einfach Wunder. Und wenn ich das dann so im Gespräch mit Jesus mal gesagt habe, Jesus, jetzt habe ich schon gehofft, aber nicht gerade schon in der ersten Woche so viele Sitzungen und Gespräche und Herausforderungen und Zeug und so. Und da habe ich wieder den Eindruck gehabt, ich habe nicht eine Stimme gehört, aber ich habe wieder den Eindruck gehabt, es wird so bleiben. Ihr werdet meine Wunder brauchen, wenn ihr mich erleben müsst. Und wenn ich an dieser Stelle von Wunder rede, dann ja, rede ich von Wunder davon, dass Gott heilt. Ja, ich rede davon, dass Menschen Gott zuerst mal in ihrem Leben erkennen. Aber nicht nur von dem. Ich rede auch von Wunder, dass Gott es tatsächlich Finanzen gibt. Aber nicht nur. Ich rede auch davon, dass wir Wunder brauchen und dürfen erwarten, dass Gott unser Christsein täglich uns ermutigt und uns Kraft gibt. Dass Gott uns hilft, anderen zu vergeben. Dass Gott uns hilft, dass wir uns selber auch vergeben, unsere Fehler, und mutig für sie gehen. Dass Gott uns hilft, dass andere uns vergeben. Wir werden künftig Wunder erleben, kleine und grosse, ganz natürliche, wo man nicht einmal als Wunder einordnen, aber wenn es Gott zum richtigen Zeitpunkt schenkt, sind auch da immer Wunder, und übernatürliche Wunder. Er wird es dir schenken, in dem Maß, wie wir es erwartet. In dem Maß, wie wir es suchen. In dem Maß, wie wir uns freuen, dass er uns täglich so Wunder will schenken. Und wir sind gespannt, was passiert. Und zu Abend oder am anderen Morgen können Ritter und sagen, Gott hat wieder Sachen geschenkt. Das ist einfach cool. Und das ist sein Plan. Die grosse Frage ist einfach, dass wir das nicht verpassen. Und dann am Schluss, und das ist jetzt das Ding für den Musiker, weil ich jetzt ein bisschen einen Bogen gemacht habe, einen kleinen Umweg, ganz viele Sachen gestrichen habe, die nicht wichtig sind. Aber eins möchte ich noch sagen. Ich glaube, dass die Erwartung, dass Gott redet zu uns, dass Gott handelt in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinde und durch unsere Gemeinde, hängt von dem ab, von zwei Sachen. Das eine ist, dass man eine heilige Unzufriedenheit pflegen. Dass wir mit Missständen in dieser Welt, zerbrochenen Welt, nicht zufrieden sind. Dass wir eine heilige Unzufriedenheit leben über dem, dass viele Menschen um uns herum Jesus noch nicht kennen. Dass wir heilige Unzufriedenheit haben von dem, dass die Weihnachts-Adventszeit dermaßen vollgestopft ist mit Hektik und Stress und Ablenkung, dass man sie eigentlich gar nicht mehr sieht. Und dass wir eine heilige Unzufriedenheit haben darüber und sagen, Jesus, hilf du mir, hilf du uns, dass wir ein Licht sind in dieser Welt. Hilf du mir, hilf du uns, dass wir deine Stimme hören, dem, was ich brauche. Und vor allem, und das ist das Zweite, dass wir die Segnungen abholen, die du für uns bereit hast. Es gibt ein Büchlein vom Jabez, und dort drin ist eine Geschichte. Einige von euch kennen die sicher, vom Mr. Smith, der in den Himmel kommt. Und Jesus führt ihn durch den Himmel. Und Smith im Himmel hat eine grosse Halle. Und in dieser grossen Halle hat es ganz viele Sachen. Und der Mr. Smith wird immer dort hin. Und Jesus oder Gott sagt immer, dort willst du nicht hin. Und irgendwann hat er ihn so drängelt, dass Gott gesagt, ja, am Schluss sind alle Menschen dort hin. Und dann ist der Mr. Smith dort in diese riesige Halle hingegangen. Und hat wie alle anderen, die auch gegangen sind, angefangen zu heulen wie ein Hund. Und noch lange hat man das Brüllen gehört, weil in dieser Halle inne sind gestellerweise von jedem Mensch Segnungen, die der Mensch nicht abgeholt hat bei Gott. Sachen, die Gott wollte schenken und wir haben es wie nicht erwartet, verpasst oder eben im Gebet nicht abgeholt. Und die Geschichte ist mir so eingefahren. Ähnlich wie die heilige Unzufriedenheit, glaube ich, ist es wichtig, dass wir vor Augen haben, was ich am Anfang gesagt habe, Gott will dich segnen heute. In ganz kleinen Sachen und vielleicht auch mit ganz grossen Sachen. Und übrigens, er will andere durch dich segnen. Mit ganz kleinen Sachen und vielleicht mit ganz grossen Sachen. Ich hoffe, dass das passieren darf. Amen. Ich will noch beten und ich will, das ist das Hauptanliegen natürlich, dass wir offene Augen haben, Gott dürfen erleben. Aber ich will auch für alle die beten, die im Herzen spüren, ich gehöre nicht zu den schlauen Jungfrauen. Ich habe den Geist Gottes noch nicht eingeladen in mein Leben oder er ist da und ich lebe nicht mit ihm zusammen. Ich mache mein eigenes Ding. Und ich will dir einfach anbieten, dass du den kannst mitbeten. Und kannst sagen, ich will das nicht mehr. Ich will mit dir zusammenleben. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt gerade uns auch vor Augen malst, wo dass wir eine Begegnung, ein Wirken von dir brauchen. Du weißt, was für ein Geschenk wir im Herzen nicht tragen, weil wir es bräuchten. Es kann sein, dass wir ein schweres Herz haben über Menschen, dass wir vielleicht eine Schuld mit uns tragen. Es kann aber auch sein, dass wir, dass andere an uns schuldig werden und wir verletzt sind. Was auch immer, Jesus, wir bringen es jetzt zu dir als Kreuz und wir tauschen es aus. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz und dass jetzt du gegenwärtig bist durch den Geist und uns ein Frieden ins Herz gibst. Dass du uns Kraft gibst zu vergeben, aber dass du uns auch Kraft gibst, dass wir einfach das leben können, was du für uns gedacht hast. Und wenn jetzt jemand da ist, der das Leben nicht kennt, den Geist nicht kennt, das Öl, die Kraft, wo Jesus noch nicht in seinem Leben hat, aber das gerne tun möchte, der kann jetzt einfach mit mir mitbeten. Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass du Jesus in die Welt geschickt hast und wir feiern es an Weihnachten. Ich habe erkannt, dass du für mich gestorben bist und ich habe vor allem erkannt, dass dein Geist lebt. Und ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben hier. Ich danke dir, wenn du in mich hineinkommst, dass du mir vergisst. Und ich danke dir, dass ich jetzt mit dir zusammen mein Leben gestalten kann. Danke, dass du da bist. Amen. Amen.